hinein in den zweiten ganzen Tag und finde es schön im Sommerretreat, dass wir so wirklich diese satte Zeit vor uns haben, auch in die Tiefe zu gehen. Tiefe braucht oft auch Zeit der Ausdehnung und aus längeren Retreats wissen wir, dass da im Grunde mehr Tiefe möglich ist, auch wenn es natürlich in wenigen Sekunden sich was öffnen kann, aber doch unsere menschliche Werde Mentalität, die Weggesetze unseres Menschseins, es an sich haben, dass wir, wenn wir Raum haben, Zeit haben, in die Tiefe kommen können. Deshalb machen Sabbatjahre durchaus immer wieder auch Sinn. Ja, in der Geschichte des tibetischen Buddhismus gibt es eine Gestalt, die heißt Longchenpa, vielleicht kennt ihr ihn. Und wir haben gerade so geschaut, also der müsste ungefähr vor 1000 Jahren gelebt haben, plus minus. Und das ist ein ganz interessanter Meister, weil wenn man seine letzten Texte liest oder seine späteren Teachings, worüber er auch bekannt ist, dann steht da sowas wie, es ist alles da, du brauchst nichts tun, atme ein, atme aus, genieße die Felsen, den Wind, die Sonne, es ist alles da, alles ist erwacht. Es gibt keine Hindernisse, es gibt keine Blockade. Schiebe die Schleier hinweg, das geht jeden Augenblick. Wir sind in der Fülle, es gibt nichts zu erreichen. Wir sind da und entfalten uns und werden immer wacher und wacher. Und wo man sich denkt, in der modernen Welt, inspiriert von unserer zeitweiligen existenziellen Faulheit, och, das klingt eigentlich ganz gut. Faulheit ist die ego-induzierte Illusion, dass schon alles da ist. Aber wie gesagt, es ist eine Illusion, Verblendung. Gut, wenn wir dann den guten Mann studieren in seiner ganzen Biografie, dann lesen wir 20 Jahre Einzelretreat im Himalaya, 12 Jahre bei dem Lehrer geübt, 10 Jahre fortgeschrittene Tantra-Praktiken und. Bis er dann dahin kam. Und dann wurde er ein großer Dzogchen-Meister. Das ist die Haltung des Dzogchen, dieser höchsten Form zusammen mit Mahamudra des tibetischen Buddhismus, die ich eben skizziert habe. Die Haltung ist alles da. Ist ja auch. Nur wir kriegen es nicht mit und wir bleiben, und das ist die Falle, wir bleiben allzu leicht in Konstrukten unserer, ich will es jetzt mal nicht nur auf Ego reduzieren, sagt die Tage noch was dazu, wie man es sehen kann, aber auf Konstrukten unserer Psyche, unseres relativen Geistes oder unserer Gesellschaft, konstruiertem, es ist doch alles da, es ist doch alles eins. Das sind nur Sätze, das sind Wünsche, aber das ist nicht die Erfahrung. Weil wenn wir das tief erfahren, wie Longchenpa das erfahren hat, sind wir anders drauf. Das ist der Punkt. Das bedeutet, wir brauchen, auch wenn uns das manchmal nicht passt, manche mögen das sehr, aber manche nicht so, wir brauchen Werkzeuge des Weges, und so habe ich unseren heutigen Tag überschrieben, als Torhüter der unmittelbaren Erfahrung. Das ist übrigens auch, wenn ihr das erste Buch von mir gelesen habt, Inbild des kommenden Kapitel da drin. Also wir brauchen Werkzeuge des Weges als Torhüter zur unmittelbaren Erfahrung. Und das ist alles drin, das ganze, die ganze Geschichte von Longchenpa. Ja, die unmittelbare Erfahrung ist, alles ist da. Und die Werkzeuge sind Torhüter. Das heißt, da gilt es, die helfen uns, dass wir da durchkommen und dass sich was öffnet. Aber wir bleiben natürlich nicht in der Tür stehen, sondern wir gehen dann in die Erfahrung, das heißt, wir lassen die Werkzeuge auch wieder zurück. Aber es ist eine ganz bestimmte Form der Weisheit, wie wir uns selber führen oder auch wie wir begleitet werden von Lehrenden, Mentoren, Mentorinnen, dass wir die Werkzeuge und die richtigen Werkzeuge und für uns passenden Werkzeuge zur richtigen Zeit anwenden und zur richtigen Zeit über Bord werfen. Ich habe das früher mal in einem kornartigen, kurzen Satz zusammengefasst, der so klingt: Mühevoll ist es zu gehen, den mühelosen Weg. da habt ihr das auch beides drin. Der Weg eigentlich ist mühelos, weil der Pfad unverstellt ist. Und gleichzeitig ist es mühevoll, dahin zu kommen, dass wir das checken. Wir können es aber auch noch auf einer anderen Ebene sehen. Wir können sagen, das, was zum Beispiel jemand wie Longchamp oder andere beschreiben, diese Fülle, die uns immer schon anhaucht, und ihr spürt das, wenn sich etwas in euch shiftet, plötzlich ist alles klar. Und die alten Fragen stellen sich gar nicht mehr. Ist völlig anders. Ja, das ist wie wenn was auf uns wartet. Und das ist eine Seite von uns. Das ist dieser Seinsaspekt in uns. Es hat was Zeitloses. Das ist Essenz. Das ist Wesen. Das ist zeitlos. Es ist nicht gebunden an deine Entwicklung. Aber wir haben als Menschen auch eine Seite oder Ebenen in uns, die sich entwickeln, wo wir Werdewesen sind. Dieses schöne Wort von der Ruth Kohn. Werdewesen in einer Werdewelt. Das heißt, dass wir an uns arbeiten, ist auch eine Verehrung, eine Hommage an unsere Evolution, an unser werdendes Menschsein, an unsere gelebte Lebendigkeit Tag für Tag. Ist eine Referenz an unser Erdesein und Menschsein und sinnlich und Fleisch und Blut sein. Und das ist Werden. Und da ist das Werden eines Baumes ist nicht weniger gut als ein Baum, der in seiner vollen Pracht steht. Also, wenn wir den ganzen Weg des Werdens kennenlernen wollen, und das ist die Einladung als Menschen, dann ist es hilfreich, wenn wir unser Herz öffnen für diesen ganzen Weg und damit auch für die Werkzeuge. Und ich mag ein bisschen was, oder bin schon dabei, über die Werkzeuge des Weges und den Zusammenhang von psychologischer Reifungsarbeit und spirituellem Erwachen oder Durchbruch, wie ich es im Titel unseres Kurses, unseres Retreats genannt habe, sagen. Und dann möchte ich was sagen zu vier aus meiner Sicht wichtigen, konkreten Punkten, die uns als Hindernisse begegnen auf dem Weg und wie wir damit arbeiten. Könnt ihr schon, tut ihr schon, macht ihr schon, aber um es einfach nochmal klar zu kriegen. Werkzeuge, die uns auf dem Weg unterstützen und Tore öffnen, da wir sonst in unsere antrainierte und vertraute Selbstverstellung hinein entspannen. Das hat es in sich. Also Werkzeuge helfen uns, dass wir durch dieses zeitweilig angenehm oder vertraut, manchmal wirkt ja auch das Schmerzvolle so vertraut, dass wir da hinein entspannen, im Sinne von wiederholen, da bleiben und nicht weitergehen. Ja? Also, dass wir in diese antrainierte Selbstverhinderung, dass wir da hinein entspannen, und Werkzeuge helfen uns, dass wir da durchbohren. Was ist denn dahinter? Dieses Interesse, wer bin ich denn noch, wenn ich nicht so bin, wie ich jetzt bin? Da durchzukommen. Das ist wie ein Experiment, wie eine Forschungsgruppe, die in den Regenwald geht und eine völlig unerforschte Affenhorde untersucht. Die steht doch in keinem Lehrbuch. Und niemand braucht das eigentlich erstmal. Ja, aber da ist das Interesse an der Wirklichkeit. Ah, was machen die da? Ja, wir hören so interessante Rufe und da fallen immer Blätter runter und auf bestimmten Bäumen wohnen die. Jetzt erforschen wir mal diese Affenart. Als Beispiel. Ja, dieser Forscherinnengeist. Wie ist denn unsere Wirklichkeit strukturiert? Und vielleicht lernt man dann besondere Heilpflanzen kennen oder besonderes Verhalten, wo man sagt, ja, das haben die Affen schon entwickelt und wir Menschen haben es auch, lernen was über uns und so weiter. Alles, was in guter Forschung ja auch passiert. Ja, also dieser, eben was wir gestern hatten, weg von diesem Utilitarismus, dass ich alles benutzen muss, damit eine Effizienz rauskommt, hin zu diesem offenen Erforschen der Wirklichkeit, die uns anstaunt wie ein Wunder des Daseins. Das ist so die Einladung auch der Werkzeuge. Und Werkzeug verbindet etwas, verbindet das Größere, wo wir hin uns entwickeln können, oder die Wirklichkeit, die wir erforschen, die wir noch nicht kennen, das Unbekannte, was wir gestern hatten, ja, verbindet das mit deiner eigenen Fähigkeit. Extrem gesagt, Werkzeug gibt dir deine Macht zurück in die Hand. Meine Beobachtung ist, Abhängigkeiten zum Beispiel in der Psychotherapie passieren oft, wenn Menschen, Klienten, Klientinnen nicht genug eigene Werkzeuge in die Hand bekommen. Das ist eine Stärke, finde ich, von Meditationspraxis oder Yoga-Praxis oder Arbeit mit sich selber, diese stete Abhängigkeit von der Therapeutin oder von Institutionen oder Therapeuten und so weiter. Keine Frage, dass die gute Arbeit leisten. Ich arbeite ja auch psychotherapeutisch, ja. Aber die Sache ist, Menschen in die Selbstständigkeit zu entlassen, da spielt das Werkzeug, das wir jemandem vermitteln, eine enorme Rolle. Die Meditation, wenn wir es ins Spirituelle übersetzen, die Meditationspraxis, die in dir fest installiert ist, macht dich unabhängig von den Meisterinnen und Meistern. Und die Guten schicken einen auch weg. Die sagen, okay, jetzt hast du hier genug abgehangen in meiner Aura und jetzt setze dich mal in deine Höhle und probierst, ob du das alleine kriegst. Werkzeug. Werkzeuge des Weges können diese zwei Aspekte in uns öffnen. Werkzeuge, sag mal, oder anders angefangen. Wenn wir sehen, wenn wir schauen in die Geschichte und in die Zeugnisse von Menschen auf dem tiefen und authentischen spirituellen Weg, dann können wir gerade in früheren Zeiten auch immer wieder sehen, wie die unglaubliche Erfahrung hatten, enorme Tiefe, oft eine unglaubliche Radikalität, die wir heute so nicht haben, aber die meisten von uns nicht. Und gleichzeitig ist da manchmal etwas drin, wo man den Eindruck bekommt, hier hätte etwas psychologische Reifungsarbeit oder Psychotherapie trotzdem ganz gut getan. Kann es zum Beispiel auch in der jüdisch-christlichen Tradition sehen, wenn ihr im sogenannten Alten Testament, also im jüdischen Testament lest, das sind Leute mit tiefer Gotteserfahrung. Aber von der psychischen Struktur sind das manchmal richtige Haudegen. Die sind ruppig, brutal und rücksichtslos. Und trotzdem haben die eine tiefe Gotteserfahrung. Also da ist was, da würden wir sagen, jetzt nicht, der muss mehr meditieren, sondern er bräuchte vielleicht eine psychotherapeutische gute Arbeit. Mal an diesen Knalleffekten zu arbeiten. Ja, also das ist etwas, wo nicht, die haben das anders hingekriegt, aber wo unsere heutige Zeit uns ein enormes Geschenk bringt, nicht, dass es besser ist, aber dass wir das als Privileg entdecken, dass wir so viel von psychologischer und psychotherapeutischer Arbeit und von Anthropologie von Menschen wissen und das hinzunehmen können zu den großen Weisheitstraditionen, die uns im Pfad des Erwachens lehren. Umgekehrt auch, drehe ich das Ganze mal um, wir können auch sehen, dass häufig, das ist meine Erfahrung auch im Austausch mit Kollegen, Kolleginnen, aber auch mit Menschen, die ich begleiten darf und mit mir selber, dass wenn unsere Psychotherapie nicht letztlich verwurzelt ist in einem ganzheitlichen Menschenbild, dann heilt etwas nicht durch, und zwar nicht, weil es im Menschen nicht möglich ist, sondern deshalb, weil wir versuchen, einen Menschen in den Heilraum zu führen oder in die Ganzheit zu führen, ohne dass wir ein Verständnis haben von der Ganzheit des Menschen. Wenn Psychotherapie in dem Feld geschieht, dass das Spirituelle und das Religiöse oder das Erwachen, dass das nicht zum Menschen gehört, dass das Privatsache ist, oder Spezialmeinung oder Esoterik, dann therapieren wir Menschen hinein in ein in sich krankes, weil zu kleines, von der Gesellschaft installiertes Menschenbild. Und das funktioniert nicht. Und viele fortgeschrittene Therapeutinnen, aber auch Klienten, Klientinnen spüren das. Das ist eigentlich der Ansatz der transpersonalen Psychotherapie, das zusammenzubringen. Das heißt nicht, dass es für jeden passt, aber es ist wichtig, das im Blick zu behalten. Sowohl für Kliniken, wie auch für Therapeuten, wie auch für Ärzte und für alle, die in die Richtung arbeiten. Also ein weites, ganzheitliches Menschenbild. Also das ist diese Verbindung. Und es gibt einige große Leute, die das stark verbunden haben. Dazu gehört Durkheim, von dem ich gestern Text gelesen habe, oder auch John Wellwood, der so ein bisschen auch Pate für unser Retreat hier steht. Und natürlich auch Almasen und Diamond Approach und viele andere. Also wir brauchen diese Verbindung von etwas, das unser Werden, unsere Werdeaspekte, unsere Menschlichkeiten, unsere kleinen Emotionen, an denen wir oft hängen, selbst wenn wir tiefste Erfahrungen hatten. Das ist kein Gegenargument. Du kannst tiefe Öffnungen erfahren und wirklich dich einlassen auf den Pfad des Erwachens. Und dann kommt jemand daher und ärgert dich und du bist total wütend. Und haust dem einen auf die Rübe. Und das ist kein Gegenargument gegen deine tiefe Erfahrung, aber die Einladung ist, dass es daran noch zu arbeiten gilt. Das ist der Punkt. Und umgekehrt, wir stoßen immer wieder auch an die Grenze eines zu engen Menschenbildes, und meine Erfahrung ist, dass das viele Symptome auch auslöst. Ich habe Menschen in der Einzelbegleitung, wo ich spüre, da ist nichts falsch, gestört oder psychisch krank, überhaupt nicht. Da ist eine tiefe spirituelle Sehnsucht, die sich nie entfalten durfte, die immer pathologisiert wurde. Das heißt, wir brauchen diese beiden Aspekte, und das ist wichtig. Und ganzheitliche Wege arbeiten damit an vielen Orten dieser Welt. Psychologische Arbeit mit uns selbst hilft uns, das Gefäß zu bereiten, das wir sind. Sie hilft uns, die Tore der Erfahrung und Einsicht zu öffnen, dass wir uns dem öffnen können, was sich uns als Erfahrung zuschickt. Wenn ich eine ängstliche Grundkonstitution habe und mit vielen Ängsten und Spannungen und Kämpfen aus meiner Vergangenheit noch zu tun habe und komme in ein Feld, wo sich mir eine tiefe Erfahrung anbietet, wird es mir sehr, sehr schwer fallen, mich dem zu öffnen, weil ich belastet bin von diesem alten Mustern. Und weil unter Umständen sich die Öffnung für eine tiefe Erfahrung ähnlich anfühlt wie Hilfe, ich bin hilflos, ohnmächtig und jemand rollt über mich drüber. Es fühlt sich psychisch ähnlich an, ist aber völlig anders. Das eine bringt dich von dir weg und das andere bringt dich tief zu dir hin. Also macht Sinn, das zu bereinigen, damit wir uns öffnen können für die Geschenke des Weges. Das bedeutet, aus unseren Konditionierungen auszusteigen. Wir hatten es gestern ein paar Mal von Gesetze nicht mehr und auch hier die Übungsgesetze modellieren. Das ist wichtig. Und manchmal sind Gesetze, früher habe ich gesagt, Gesetze sind dazu da, dass man sie bricht, dass wir merken, wir haben die Kraft, sie umzuwerfen. So, dem, natürlich nicht aus irgendeiner Willkür, sondern dem Folgen des Lebens selber. Psychologische Reifungsarbeit hilft uns, unsere ursprüngliche Unverstelltheit und Freiheit wiederzufinden. Der spirituelle Durchbruch hingegen, dieses sich öffnen, ist ein Aufleuchten und Einsicht in das, was immer schon auf uns wartet. Das ist dieser Shift ins Wie, wo wir spüren, plötzlich liest sich alles anders. Die psychologische Reifungsarbeit hat noch relativ stark mit bestimmten Inhalten zu tun, an denen wir arbeiten und die sich dann einlösen. Und wo wir weiterkommen, wo sich was transformiert. Während das spirituelle Öffnen, das kann sehr unspektakulär und leise sein, ist damit nicht gemeint. Aber das Öffnen hat was, ich würde sagen, wie was Vertikales, das so durch die Schichten durchgeht, wo wir plötzlich merken, da verändert sich gerade unser Blick auf die Wirklichkeit. Und das kann in einem Moment geschehen, in der Meditation, einer Atemreise oder irgendwo, was du machst. Das kann aber auch sehr unmerklich, ich kenne das auch sehr unmerklich. Das ist kein Moment, wo ich sagen könnte, da war das. Sondern wenn ich zurückschaue, merke ich, es ist anders. Ja, so ein ganz feines, subtiles, wie von innen her eine andere Weltsicht bekommen. Und dann gibt es vier Aspekte, denen wir begegnen können auf unserem inneren Weg. Mag ich es nochmal ein bisschen konkret machen, wie wir damit arbeiten können. Das erste würde ich nennen, ganz klassisch, sind die Schatten. Das sind emotionale Konstellationen oder Erinnerungsfelder oder psychisch-mentale Komplexe, ne, die sich um ein bestimmtes Thema, Mutterkomplexe, Vaterkomplexe etc., ja, ich mit mir selber Identitätsfragen bilden, die sich wie zusammengedrückt, wie festgezurrt haben, weil ich sie für bare Münze nehme und sie nie gefühlt wurden. Das trifft häufig zu auf die eher schwierigen, schmerzhaften oder bedrohlichen Konstellationen oder Emotionen. So, da ist eine dicke Wut in mir oder gestern hat was mit dem Thema Groll oder eine Trauer kann auch sowas sein, das nie gefühlt wurde, das ich so für alltäglich nehme. Manchmal gehen wir davon aus, alle haben das, bis wir mitkriegen, nee, gibt ein paar, die haben das nicht. Also ist es bei mir auch möglich, vielleicht sich zu verändern. Das ist so etwas und das braucht von der Arbeit her, diese Schatten oder Blockaden, das braucht von der Arbeit her, dass wir dem Aufmerksamkeit geben. Auch wir können das im Körper spüren, dass wir da, John Velvet beschreibt das toll, dass wir da hinatmen und du musst es nicht lieben, aber dich damit verbinden, den Atem dahin strömen lassen und dann dem Raum geben, dass das mal sein darf, ohne dass es gleich zensiert wird. Dieser Groll oder diese Wut, das darf sich entfalten. Das heißt nicht, wir agieren es aus und schaffen dadurch Leid für uns und andere, sondern das darf sich entfalten, das will gesehen sein, das will gefühlt sein. Und schon im gefühlt werden, wenn du den Groll als Groll fühlst, verwandelt sich was. Heute wird er erst grolliger, aber das ist ja auch eine Wandlung. Und dann verstehst du die verschiedenen Aspekte. Und dann entspannt sich was. Ganz viel in uns verspannt sich durch Unaufmerksamkeit. Der zweite Aspekt, den würde ich beschreiben mit dem Stichwort Mangel. Das ist etwas, wo wir das Gefühl haben, und in der Regel haben wir recht, dass uns was fehlt. Also als Beispiel, wir wurden nie gesehen als Kinder. Wir wurden vielleicht halbwegs liebevoll aufgezogen, aber wir fühlten uns nie gesehen, wir fühlten uns fremd gegenüber den Eltern, die haben uns nie verstanden und die Geschwister schon gar nicht. Und da ist wie ein, wenn wir dann hinkommen in uns, fühlen wir wie einen tiefen Schmerz, eine Trauer, ein nicht gesehen sein in uns, ist auf dem Herzraum zu spüren, aber auch in anderen Bereichen des Körpers. Wie so eine Innenqualität in der Persönlichkeit, sich nicht gesehen zu fühlen. Und das ist ein Mangel. Und da können wir hinspüren, solange wir wollen. Das fühlt sich ein bisschen anders an, aber es wird sich nicht grundlegend ändern. Weil da braucht es was anderes. Da braucht es dies, dass wir erkennen, dass dieser Mangel, ein Mangel an einer sozialen, menschlich, familiären Variation ist von etwas, das eigentlich eine essentielle Qualität in uns ist. Das, was wir von den Eltern bekommen hätten oder was wir von den Eltern uns gewünscht hätten, ist nur eine Stellvertretung für die Zeit unserer Kindheit, für etwas, das wir zutiefst in uns haben. Es gilt für alles, was uns jemand geben kann. Alles, was uns jemand geben kann, gibt er oder sie, wenn es gut kommt, ja aus der Wesenstiefe. Also können wir es auch in unserer eigenen Wesenstiefe finden. Und es gibt keinen Unterschied zwischen deiner und meiner Wesenstiefe. Ja, es kommt aus der essentiellen Tiefe. Das heißt, wenn wir spüren, diese Trauer, diesen Schmerz über das Nicht-Gesehen-Werden, tun wir gut, genau in diesen Schmerz reinzugehen. Weil in diesem ungelösten Rätsel liegt zugleich der Schlüssel. Es ist nicht Masochismus, sondern es ist ein sich Stellen der Wirklichkeit. Und wir spüren, wenn wir das durchgefühlt haben, irgendwann eine Leerstelle, irgendwann macht es wusch und wir fühlen das Gefühl von, ah, da ist nichts, Hilfe. Und das ist eine gute Botschaft. Weil in dieses oder ist nichts Hilfe, ist ein Freiraum in dir, wo du dich nicht mehr vollstopfst mit Ersatzlösungen und auch nicht mehr mit Schmerzgefühl, sondern tiefer, wo du wirklich dieses Mangel, das war ja das Thema, spürst, da ist Mangel, da ist das nicht in mir. Und das ist der Freiraum, das ist die Toröffnung, dass aus deiner essentiellen Tiefe, aus der Präsenz des Seins in dir, genau diese Qualität auftaucht. Und dann spürst du, du bist gesehen, oder in deinem tiefsten Wesen schaust du dich immer schon. Und es gab nie die Zeit, wo das gefehlt hat, da war nur zwischendurch diese Schicht dazwischen. Das ist wie eine Quellerfahrung, eine andere Dimension. Hatten einige von euch gestern der Atemreise, tauchte das auf, dass ihr durch seid, durch diese oberflächliche Kämpfe und plötzlich, die Frage stellt sich gar nicht mehr. Das Dritte, wie wir mit uns selber oder wie wir uns selber manchmal blockieren, wir tun das natürlich alles in bester Absicht. Ich kriege es halt nur nachher manchmal raus, dass es halt vielleicht doch nicht so hilfreich war. Und das Dritte, das ist häufig nicht so bekannt, ist eher im spirituellen Kontext, also im psychologischen Kontext eher nicht. Im spirituellen Kontext nennen wir das Verblendung. Und das ist stark ein geistiger Prozess. Das hat was mit Sichtweise zu tun. Ich sage die Tage nochmal was über die Wichtigkeit der Sichtweise, wie wir uns und die Welt sehen. Also unser wissender Geist, unsere Intelligenz hat einen enormen Einfluss auf uns. Wir können die nicht einfach parken und nur noch rumspüren und fühlen. Das ist gut, aber es ist nur die halbe Miete. Also Verblendung besteht darin, dass wir der vollen Überzeugung sind, dass die Wirklichkeit so ist, wie wir sie sehen. Und schwer vom Gegenteil zu überzeugen. Wenn wir das steigern, also wenn das im Störungsfeld erscheint, psychiatrisch, kommen wir in den Wahn. Der Wahn ist philosophisch äußerst schwer zu greifen, weil niemand sagen kann, wer eigentlich wahnsinnig ist. Von innen wirkt es komplett und von außen wirkt es komplett verwirrt. Und wer hat jetzt recht? Ja, und das ist das Heftige an Verblendung, also mal zurück wieder vom Wahn, das Heftige an Verblendung ist, dass sich in mir eine Weltsicht, eine Wirklichkeitssicht kreiert hat, die nicht mit der Wirklichkeit kongruent ist. Und das, was uns da herausführen kann, ist eine radikale Offenheit für das Neue. Das ist nämlich das, was dann auch, sag mal, den Wahn festzurrt im psychologischen Sinne und was die Verblendung so dicht macht. Also in dem Moment, wo wir von innen her eine radikale Offenheit, Interesse für das Neue haben, auch vielleicht das, was unserer Sichtweise widerspricht, wir können es ja dann immer noch ablehnen, aber wo wir diese Offenheit haben, kommen wir raus aus diesem Verblendungszug, der uns im Griff hält. Und es ist etwas, was wir durch Denken allein nicht lösen können. Und es ist etwas, Ken Wilber sagt, es ist ein Thema, das kannst du nicht auf dem Kissen lösen. Du brauchst die Gemeinschaft, du brauchst das Wir, du brauchst das Gespräch, die Diskussion, das Gegenüber, um zu verstehen, wie du deine tiefe Erfahrung verstehst. Wir können tiefe Erfahrungen haben und die aber so deuten, dass es eine Verblendung ist. Und um das zu sehen, also die Ken Wilber nennt das die vertikale und die horizontale Erleuchtung oder Erwachen. Ja. Die horizontale Erwachen sind Zustände, Öffnungen in uns, die uns weiterbringen, spiritueller Durchbruch. Und das Vertikale ist, wie ich das interpretiere. Es macht einen großen Unterschied, ob ich sage, ja, in dieser Öffnung ist mir der Erzengel Michael erschienen, oder ob ich sage, ich habe eine Gotteserfahrung, oder ob ich sage, ich bin eingetaucht in die Leerheit, oder ob ich sage, das war eine Öffnung zu meinem tiefsten Wesen. Das sagt im Grunde alles dasselbe, aber aus unterschiedlichen Interpretationen. Ich meine, das ist gar nicht abwertend gegen irgendwas, nur um mal zu zeigen, wie die Interpretation verschieden ist. Ich habe mal, um es konkreter nochmal zu machen, was das bewirken kann, ich war lange Zeit mit einem Zen-Lehrer unterwegs, der sehr stark im Christlichen verwurzelt war, und irgendwann stieß ich da an eine Grenze. Und ich habe dann gemerkt, dass er seine natürlich viel, viel tiefere Erfahrung, als ich sie hatte, interpretiert hat in einem ganz, ganz christlichen, dogmatischen Sinne und mich da hinschieben wollte. Und ich habe gemerkt, da bin ich unverbrüchlich, da gehe ich nicht hin. Auch wenn ich ihn mit seiner tiefen Erfahrung respektiere. Also das ist Interpretation. Der hat sehr, sehr tiefe Erfahrung, aber eine bestimmte Interpretation, die irgendwo, sag mal, wasserdicht geworden ist. Nicht gegen das Christliche, aber gegen diese Festzurung. Das kannst du im Buddhismus genauso finden. Also das ist Verblendung, wird uns noch ein bisschen beschäftigen. Ist nicht so ganz leicht, das klar zu kriegen und auch, wie wir das auflösen können. Aber wenn wir schon mal diese zwei Aspekte nehmen, von innen her kommt die radikale Offenheit und das Interesse am Neuen, und von, sagen wir mehr von außen, wäre so diese Unterstützung durch die Gemeinschaft, das Wir, das Gespräch, den Austausch. Kommen langsam zum Ende. Das vierte kennt ihr auch, ihr kennt das ja alles. Das vierte haben wir ganz aktuell hier in der Methode, die das versucht umzukehren. Und das vierte, wie wir uns blockieren, ist, dass es Räume des Bewusstseins, des Menschseins gibt, die wir nicht nur nicht betreten, wir wissen gar nicht, dass die existieren. Und die Arbeit mit veränderten, vertieften, erweiterten Bewusstseinszuständen, wie zum Beispiel die Atemarbeit, aber auch tiefe Meditation, hilft uns, diesen Türen aufzustoßen, die wir vielleicht freiwillig gar nicht öffnen würden, die aber äußerst hilfreich sind. Oder Begegnung mit interessanten Menschen oder in der Kunst, wenn wir es etwas anders mal aufziehen. In der Kunst haben wir das stark. Kunst, Musik, Tanz, bildende Kunst, Dichtung konfrontiert uns mit Räumen, die wir, wo wir denken, wow, ach so kann man es auch sehen. Ja, die wir alleine so nicht besucht und betreten hätten. Und das hat was Öffnendes. Und es ist menschlich, darüber rauszugehen, weil diese Räume nicht zu betreten, nicht für nötig zu finden, ist ja auch eine Konditionierung. Das heißt, wir stoßen hier an Wände, die uns nicht wehtun. Bei dieser Bewusstseinsöffnung. Die sind halt viel, viel weiter weg. Die sind so weit weg, dass wir nie dagegen rumpeln. Deshalb merken wir sie gar nicht. Aber trotzdem sind sie da. Wir haben das Gefühl, die Erde ist eine Scheibe. Wir waren aber noch nie an der Kante. Wohingegen diese Blockaden, was ich eingangs gesagt habe, Mangel, das tut uns ja weh. Also ist so gesehen die gute Botschaft, deshalb meldet sich's, deshalb arbeiten wir dran. Aber an diesem vierten arbeiten wir oft gar nicht, weil wir kommen ja gar nicht dahin. Und dafür braucht es dieses sich einlassen in tiefe initiatische Prozesse im Grunde, diese Initiation, dass wir eintauchen in einem, wie auch immer, Werkzeuge des Weges, die uns neue Horizonte öffnen. Wir hinterher sagen, wow, ist das super, hätte ich das geahnt, hätte ich das vielleicht schon früher gemacht. Okay, so dass mal für heute, also diese vier Selbstverhinderungen, die wir alle haben, ich auch, das könnte ich sie nicht beschreiben, sind wichtig, und wie wir damit unterschiedlich arbeiten und sie lernen zu differenzieren und die unterschiedlichen Werkzeuge anzuwenden.